Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Es ist immer schön, wenn das Topspiel am Samstagabend wirklich ein Topspiel ist. Und das war es dieses Mal eindeutig. Vor allem von den Bayern, vor allem in der zweiten Halbzeit. Bayern München gegen Bayer Leverkusen 3:0. Natürlich Thema bei uns. Dazu geht's um den Fehlstart von Borussia Mönchengladbach. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Und auch heute wieder mit dabei Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter zu finden unter @ramc. Hallo Christopher.
Hi.
Und Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Servus.
Servus.
Habt ihr den Deadline Day gut überstanden? Wart ihr auf Twitter unterwegs oder habt ihr es ignoriert, so wie ich, größtenteils und euch nur ein bisschen drüber lustig gemacht? Christopher, bist du ein großer Deadline Day Junkie?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe es zwar schon verfolgt, was so passiert ist, weil es ist ja trotz allem ganz spannend. Oder beziehungsweise spannend ist eigentlich auch das, was alles nicht passiert.
Und oder was erst passiert und dann wieder nicht passiert und dann doch wieder passiert.
Ja, das ist halt die Frage. Nee, man muss dazu sagen, in der Bundesliga war es ja eher immer, ja, vieles schon vorentschieden. Dieser Deadline-Day ist ja eigentlich eher so ein typisch britisches Phänomen, weil dort ja in den letzten, ich sage jetzt mal 3, 4, 5 Jahren sich dann schon nochmal so ganz krude Transfers ereignet haben. Und in der Bundesliga gab es eigentlich immer relativ lange Planungen, aber das war dieses Jahr aus verschiedenen Gründen, glaube ich, ein bisschen anders. Und deswegen war es, glaube ich, auch für den einen oder anderen schon ganz spannend zu verfolgen, was so alles passiert ist innerhalb der Bundesliga.
Bei mir ist ja also ab und zu mal auf Twitter geschaut und bei TweetDeck, da irgendwie habe ich so einen Eindruck, dass das Ganze mal 3, 4 Gänge höher schaltet und ich bin nicht so der große Fan davon. Weil Konstantin, dich schon so ein bisschen, was hast du schon zwischendrin mal abgegeben? Also warst schon live auch dabei, oder? Ich finde es immer ganz schön, ich finde es immer schön, wenn man dann einfach sagt, jetzt ist 6 Uhr, jetzt ist alles passiert, jetzt kann man drüber reden. Und nicht, was könnte noch sein und was ist vielleicht passiert und offenbar und nach unseren Informationen und so gut wie und dann doch nicht. Das nervt mich.
Ja, darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich bin persönlich jetzt generell in der Transfermarkt-Freak, vielleicht nicht, aber schon jemand, der sehr interessiert ist, was auf dem Transfermarkt los ist. Das kulminiert dann immer etwas bei dem Deadline Day. Ja, darüber kann man jetzt streiten. Das hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren etwas zugespitzt, was da jetzt nochmal so passiert, so die letzten Stunden vorher. Und es ist ja auch ganz interessant, dass eigentlich viele Vereine, sehr, sehr viele Vereine, jetzt kurz vor Toresschluss noch ihre Kader umbauen zum Teil. Also da sogar noch Topspieler transferiert werden.
Und ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied, oder? Dass ja wirklich die Topspieler dabei sind. Also wenn vorher irgendwie der 6. Mann irgendwie noch für die Bank verpflichtet wurde, weil vielleicht sich irgendwie ein Innenverteidiger noch in der Vorbereitung oder in den ersten Spieltagen verletzt haben, dann war das eigentlich immer so der Höhepunkt in den letzten Jahren. Aber dass jetzt zum Beispiel ein Draxler irgendwie noch geht oder gehen gelassen wird, das ist dann schon eher überraschend.
Da hat sich aber auch die Bundesliga etwas der Premier League angepasst. Also heute vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ist zum Beispiel das Top-Talent von Everton, Wayne Rooney, zu Manchester United gewechselt, was schon damals ein großer Transfer war, weil Rooney auch selbst als Teenager schon sehr hoch gehandelt wurde und ja auch die Ablösesumme damals hoch war. Die Premier League hat also schon jahrelang, seit 10 Jahren spielen die schon das Spiel in dieser Richtung. Bei der Bundesliga war es eigentlich nicht so gewesen, aber du hast ja angesprochen, Draxler geht zu Wolfsburg und Dortmund verleiht oder leiht Januszaj aus, Chicharito wechselt zu Leverkusen, also das sind ja wirklich große Namen nochmal, die hier wechseln und nicht irgendwie, ja wie schon angesprochen, dann eben vielleicht, dass noch Altlasten dann abgeworfen werden müssen, obwohl das im Zusammenhang mit Menschen immer etwas zu despektierlich eigentlich klingt, aber darum geht es ja dann oft auch den Verein. Das ist eine Facette, aber die andere schon, dass auch wirklich große Namen und auch große Summen, die ja jetzt auch noch verhandelt wurden in den letzten Stunden, das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Ich glaube, das macht es auch für Fans nochmal spannend, weil die mitbekommen, dass solche großen Summen trotz dessen, dass es da um 35 Millionen vielleicht geht oder wie auch immer, dass die dann innerhalb von Stunden eigentlich noch verhandelt werden oder von wenigen Tagen.
Wir werden später noch ein bisschen über ein paar Transfers sprechen. Jetzt sind sie ja Fakten, aber wir haben auch am Wochenende auch Fakten auf dem Feld gesehen und sehr, sehr gute Fakten und ein richtiges Ausrufezeichen vom FC Bayern München, der 3:0 gewonnen hat gegen Bayer Leverkusen. Christopher, wir haben letzte Woche darüber diskutiert, wer wird denn in der Innenverteidigung spielen, weil eigentlich fast alle Innenverteidiger entweder gesperrt oder verletzt waren. Und dann gibt es gar keinen Innenverteidiger, keinen Gelernten, der auf dem Feld steht. Diese Dreierkette ist natürlich jetzt auch schon groß diskutiert worden, dann bei euch auch, bei mirsanot.de, aber das war so nicht abzusehen und schon überraschend, dass er spielt mit Alaba, mit Bernardo, mit Lahm da hinten in der Dreierkette. Was sagst du zu diesem Experiment? Ist ja ganz offensichtlich gut gegangen.
War natürlich ein taktischer Schachzug, der, glaube ich, auch speziell auf Leverkusens Pressing gemünzt war. Deswegen vielleicht auch mit Alaba, der vielleicht einfach noch ein bisschen pressingresistenter ist als Alonso im Zentrum, weil eine Überlegung war ja im Vorfeld des Spiels, dass Alonso in der zentralen Dreierkette spielt. Pep Guardiola hat sich da nochmal umentschieden. Bei Dante war es eigentlich, also Dante wäre ja noch als Alternative da gewesen, jetzt unabhängig davon, dass er jetzt dann doch relativ spontan noch gewechselt ist, um jetzt das Thema von vorher nochmal aufzugreifen. Dante ist einfach ein Spieler, der dem dieses Pressing von Leverkusen sicherlich Probleme bereitet hätte. Deswegen war ich mir eigentlich relativ sicher vor der Partie, dass Dante nicht beginnen wird. Und ja, für mich dann eher überraschend, dass es dann auch so eine klare Dreierkette geworden ist und mit Alaba im Zentrum. Und auch ja dieses Risiko, was Pep Guardiola eingegangen ist, auf diese absolute Kopfballstärke zu verzichten, gerade wenn bei Leverkusen vorne drin Kießling ist, dann Papadopoulos noch und die relativ vielen Standardsituationen, die Leverkusen versucht zu provozieren durch ihre Spielweise, dann war das schon ziemlich risikoreich, aber es hat sich am Ende ausgezahlt.
Aber Konstantin, eher ein Experiment, das er machen musste, oder glaubst du auch, dass er das auch schon länger mal im Hinterkopf hatte, einfach mal gegen so einen Gegner wirklich mit einfach spielstarken Verteidigern dann zu spielen oder mit spielstarken Spielern in der Abwehrkette zu spielen. Bei Guardiola weiß man nie so wirklich.
Das weiß man nie. Die Idee, mit spielstarken Zentralverteidigern oder Halbverteidigern jetzt gegen Pressing-System zu spielen, die gibt es bestimmt. Und ich sag mal, wenn Jerome Boateng dabei gewesen wäre das trotzdem eine sehr, sehr spielstarke und auch mobile Dreierkette gewesen. Also da wäre zum Beispiel so ein Ausfall oder so ein Hinzufügen von Boateng jetzt kein großer Paradigmenwechsel gewesen. Er hat ja schon oftmals auch solche ähnlichen Experimente, will man es eigentlich bei Guardiola nicht nennen, weil das ist ja Business as usual bei ihm. Also solche Ansätze eigentlich schon oft ausprobiert, ob nun Rafinha dann halb rechts gespielt hat und oder Lahm oder eben Alaba oder Bernat, also die haben ja alle schon eigentlich schon als richtige Verteidiger gespielt, was man vielleicht bei ihnen jetzt auf den ersten Blick nicht erwarten würde, aber was eben unter Guardiola einfach gang und gäbe ist. Also das gehört einfach zu seinem Mindset hin dazu, dass er dann überlegt, wie er eben auch gerade Leverkusens Pressing da handeln kann, weil das war ja klar, wie Leverkusen eigentlich auftreten wird, zumindest über größere Teile des Spiels, bis eben vielleicht dann die Kondition etwas nachlässt. Aber da sehe ich jetzt bei Guardiola gar nicht die große Revolution, oder das ist natürlich trotzdem spannend, weil es sich von allem abhebt, was man sonst so in der Bundesliga oder allgemein eigentlich im europäischen Fußball sieht, wo man gerade in einem Topspiel eigentlich nicht erwarten würde, dass eben dann ich glaube, im Durchschnitt 1,74 Meter große Verteidigungslinie dann aufgestellt wird.
Aber ich glaube, das, was Konstantin gerade angesprochen hat, war auf jeden Fall noch ein erheblicher Faktor, der es Guardiola ziemlich einfach gemacht hat. Und zwar, dass das Spiel von Leverkusen auf dem Blatt Papier steht und dass Roger Schmidt davon auch nicht groß abweicht. Also man konnte sich ziemlich genau darauf einstellen, konnte die Schwachstellen analysieren und hat sich ja dann auch ausgezahlt. Also der Alonso hatte ja ziemlich viele lange Bälle gespielt, die waren zum Anfang noch relativ ungenau, aber dann kam halt mal einer durch und dann war Costa völlig frei auf der linken Seite und konnte dann einfach Hereingabe spielen auf Müller zum 1-0. Das war eigentlich ein Spielzug, wenn man sich zuvor das Spiel ausgemalt hätte aus Bayern-Sicht und die Chancen, die sich ergeben, dann war das eigentlich so ein Spielzug wie vom Reißbrett runtergerissen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Vorteil dieser flexiblen Taktik, die Bayern mittlerweile hat. Sie haben einfach die Möglichkeiten, auch natürlich personell, dann so aufzustellen, um auch so eine ziemlich progressive Herangehensweise von Leverkusen relativ leicht oder relativ gut auszukontern, obwohl es jetzt vielleicht auf der einen oder anderen Position personelle Schwachpunkte oder Ausfälle gab, die sie kompensieren mussten.
Xabi Alonso hat eine recht entscheidende Rolle gespielt. Christopher, du hast es schon gesagt, bei diesem Treffer und auch in der restlichen Partie. Konstantin, es hieß ja immer, er ist so anfällig für Pressing. Wie haben es denn die Bayern geschafft, ihn sozusagen aus diesem Pressing der Leverkusener rauszuhalten? Oder wie hat er es selber geschafft?
Der Ansatz bestand, sag mal, im Grundsätzlichen darin, dass Alonso so eine Art, so eine gemischte Rolle gespielt hat, einfach zwischen Sechser und Innenverteidiger, und Leverkusen wusste nicht ganz genau, wie sie ihn sozusagen bewachen. Also wird er jetzt von den ersten Spielern angelaufen oder rückt eben ein Sechser vor? Und das war eigentlich dann eine Entscheidung, die dann auch so im Spiel gefallen ist, eben mehrmals von Leverkusen, dass eben ein Sechser rausrückt, das gegen ihn. Er konnte sich wiederum fallen lassen, hatte mit Alaba oder konnte dann etwas zurückrücken und hatte eben mit Alaba einen ultraspielstarken und einfach ultraspielintelligenten Nebenmann, der dann das notfalls eben dann für ihn geregelt hat. Also sozusagen, wenn Alonso dann eher gepresst wurde, also es war eben das Zusammenspiel mit Alaba, was hier eigentlich auch entscheidend war, um eben dann hinter Leverkusens Pressinglinie zu kommen, die eben durch das Herausrücken wiederum die eigene Viererkette etwas entblößt hatte. Und ja, das hat in dem Spiel einfach sehr gut geklappt. Ein anderer Punkt war ja auch, dass Guardiola eigentlich oft gegen Leverkusen versucht hat, sagen wir, lange Verlagerungen zu spielen auf die ballferne Seite, weil Leverkusen ja immer sehr, sehr extrem zum Ball hinrückt und dadurch eigentlich immer die ballferne Seite weitestgehend entblößt ist oder eben wie in dem Spiel dann nur Hilbert als Rechtsverteidiger dann zum Beispiel ballfern stand und der dann ins 1 gegen 1 gehen musste. Also diese Verlagerung auf Douglas Costa, das ist ja eigentlich ein Plan, den Guardiola schon früher auch immer mal gegen Leverkusen so in petto hatte, nur das hat ja nicht immer so ganz gut geklappt, dieses Mal schon sehr gut, eben auch durch das Zusammenspiel von Alonso und Alaba, beziehungsweise eben auch dann natürlich Vidal, der eben dann im Mittelfeld die Anspielstation war und das als sozusagen Dreieck, Viereck mit Lahm dann noch, das hat sehr gut funktioniert. Und wenn Alonso dann doch freigespielt wurde, eben durch dieses Gefüge, dann konnte er seine doch ja hin und wieder oder oftmals präzisen Diagonalbälle, Diagonalverlagerungen eben wie vom 1-0 dann auf Douglas Costa anbringen und hat eben dann das eben genutzt, dass ballfern Leverkusen immer sehr, sehr viel Raum freilässt und das Duell Douglas Costa gegen Hilbert war natürlich ein sehr unfaires gewesen. Das war schon nicht schön mit anzusehen, wenn man jetzt nicht unbedingt jetzt Bayern-Fan ist, aber wenn man jetzt das neutral gesehen hat, eigentlich hätte man irgendwie Hilbert wahrscheinlich vorher lösen müssen, nur jetzt war es eben verletzt bei Leverkusen und Donati spielt keine großartige Rolle, also waren da auch Schmidt dann in dem Sinne fast die Hände gebunden.
Ich muss vielleicht noch einen Punkt hinzufügen, durch dieses Herausziehen von Alonso gab es natürlich auch sehr, sehr viel Platz in der Mitte, also es gab auch sehr viele flach gespielte Pässe, die ja fast zwei oder drei Linien von Leverkusen überspielt haben. Da war Lewandowski auch und Müller auch ein entscheidender Faktor, die sich immer wieder relativ weit zurückfallen lassen haben und dann als Anspielstation fungierten. Das war auch so ein ganz, ganz typischer Spielzug, den wir dann auch immer wieder gesehen haben. Also Flachpass rein hin zu Müller, eigentlich schon über zwei Linien hinweg. Und dann Müller, der dann versucht hat, nochmal mit einem Pass in die Schnittstelle dann Robben irgendwie ins Spiel zu bringen. So gelang es ja auch relativ früh, Wendell irgendwie eine gelbe Karte ans Bein zu drehen, was ja dann auch nochmal so ein bisschen so die Sorgen auf der Leverkusener Seite ein bisschen erhöht hat.
Ich fand einfach die Personalie Xabi Alonso deswegen auch interessant, weil in letzter Zeit wieder sehr viel über seine Schwächen gesprochen wurde und es Guardiola es dann doch geschafft hat, in diesem Spiel eben eine seiner großen Stärken, eben diese Diagonalbälle, rauszuarbeiten. Und das war ja dann für das erste Tor extrem wichtig, dass dieser Ball auf Douglas Costa kam. Und ich hatte am Anfang so mir überlegt, vielleicht bringt er da einen Spieler eben auf der 6 oder vor der Abwehr, der pressingresistenter ist und setzt dann auch dann vielleicht noch mehr auf spielerische Klasse. Aber so hat das auch wirklich gut funktioniert. Xabi Alonso, der eine Faktor, warum das Leverkusener Pressing nicht funktioniert hat, Christoph, hast du noch was anderes gesehen? Warum hat das nicht so hingehauen oder war das tatsächlich der entscheidende Faktor?
Ich glaube, ein Faktor war auch noch erheblich, dass Bayern eine deutlich höhere Zweikampfquote hatte als Leverkusen. Also es gab ja so Phasen im Spiel, es liest sich natürlich vom Ergebnis her relativ deutlich, 3-0, auch von der Chancenverteilung her hat der Bayern dann so ab der 65. dann schon deutliches Plus sich erarbeiten können, aber ich sag mal, bis zum 2-0 war es eigentlich eine relativ ausgeglichene Partie und Leverkusen hatte gerade so nach der Pause durch die paar Umstellungen schon sich die ein oder andere Möglichkeit noch erarbeiten können und da wurde es dann einfach extrem wichtig, dass Alonso, Alaba und dann ja mit Abstrichen auch Lahm dann einfach auch viele 1-gegen-1-Duelle gegen die schnellen Außenspieler Bellarabi, Brandt, der dann reinkam, gewonnen haben und dann über diese Zweikampfstärke dann Leverkusen auch nicht so ins Spiel bringen konnte oder nicht so ins Spiel kommen konnte. Gleichzeitig gab es auch relativ wenig Standardsituationen, was ja Leverkusen eigentlich extrem hilft. Also es gab in der eigentlich ja nur diesen einen Freistoß, den Çalhanoğlu dann gleich auch an die Latte gehauen hat. Und so war Leverkusen dann auch schon diese ein, zwei extrem guten Waffen, die sie haben, auch beraubt. Und wenn das Pressing dann nicht so funktioniert, dann hat man einfach als Mannschaft dann relativ gute Chancen gegen dieses Bayer Leverkusen.
Konstantin Brandt zu spät? Hättest du ihn lieber von Anfang an gesehen?
Ja, den würde ich eigentlich immer von Anfang an sehen wollen.
Ja, echt. Ich verstehe auch gar nicht, wie Memedi spielen konnte. Also es war ein Glücksfall für Bayern, das muss man schon sagen. Vor allem, weil Brandt gegen Bayern bisher immer gut gespielt hat. Deswegen habe ich es auch nicht ganz verstanden, warum der draußen saß.
Ja, Memedi hat in den anderen Spielen jetzt nicht unbedingt schlecht gespielt in seiner neuen Rolle ja auch. Ich finde es etwas überraschend, dass er jetzt eigentlich da auch links spielt oft. Weil ich persönlich eher erwartet hätte, er würde vielleicht sogar Kießling Konkurrenz machen und dann oder zweite Spitze spielen. Das wäre beides möglich für ihn. Ich hätte das auch eher so erwartet eigentlich da bei dem Transfer, weil er ja auch in Freiburg eigentlich in so einem Zweimannsturm gespielt hat, der relativ fluid daherkommt und das hätte ja eigentlich auch oder würde ja eigentlich auch ganz gut zu Leverkusen passen. Das verstehe ich die Personalie noch nicht komplett und ich verstehe, wie du auch nicht unbedingt, warum Brandt eigentlich immer noch Reservist ist. Denn das war auch schon bei anderen Spielen so, wenn er eingewechselt wird und es nicht um ihn jetzt vielleicht gegen Bayern geht, aber gegen andere Gegner, dann ist er oft auch an entscheidenden Aktionen dann noch beteiligt oder leitet Sachen ein, leitet Torchancen ein, weil das ist einfach, also rein von der Durchschlagskraft her ist Brandt schon außergewöhnlich, für sein Alter auch, muss man auch
dazu sagen. Ja, die Chance von Kießling in der zweiten Halbzeit hat er ja mit vorbereitet durch den Solo. Also das war die Verwirrung, die so ein bisschen entstanden ist in der Bayern-Abwehr, die kam eigentlich nur durch die Einwechslung von Brandt und der bisschen veränderten Positionierung auch von Bellarabi und der gesamten Offensivreihe. Und als Bayern das dann so wieder rum entschlüsselt hatte, ging es dann so ein bisschen dahin für Leverkusen.
Konstantin, was sagst du allgemein zu Bayer Leverkusen? Also wenn ich mir die erste Elf anschaue jetzt gegen die Bayern oder die ersten 12 vielleicht, wenn wir Brandt noch mit dazu nehmen, würde ich jetzt irgendwie so ein kleines Fragezeichen nicht nur nach dieser Partie, sondern allgemein hinter Roberto Hilbert setzen und dann, was halt noch dazu kommt, ist, wenn man die Reservebank sich anschaut, hocken halt dann Donati, Ramalho und Rue. Also es ist natürlich im Vergleich zu den absoluten Top-Teams in der Liga schon nochmal ein Leistungsabfall. Grundsätzliche Einschätzung zu Bayer Leverkusen. Spielweise ist bekannt. Dieses Pressing, Personal, jetzt auch vielleicht mit einem kleinen Seitenblick zum Deadline Day.
Genau, eigentlich das Konzept ist bekannt von Bayern und das wird sich nicht ändern. Schmidt hat natürlich auch Spieler jetzt nochmal hat Spieler verpflichtet, beziehungsweise mit Kramer kam einer zurück. Sein Stammverein war ja eben Leverkusen gewesen. Das sind Spieler, die auch in das Pressing-System eigentlich relativ gut reinpassen. Kampel ist bekannt, der hat damals oftmals rechts außen bei Red Bull Salzburg in einem ähnlichen System gespielt oder eigentlich fast im identischen System. Also an sich sind die Transfers, die jetzt getätigt wurden, passen schon dazu. Nur auch wie in den letzten Jahren wirkt einfach der Kader nicht breit genug, um es so eigentlich zusammenzufassen. Du hast es ja auch schon
ist
angedeutet.
Ist ja auch wichtig für die Spielweise, dass du da mal
eben, weil es sehr, sehr aufreibend auch ist. Genau. Und in der letzten Saison gab es noch vergleichsweise viele Platzverweise. Es hat sich jetzt etwas gelegt, weil man dann doch manchmal noch leicht dosierter auch rangeht an die Sache und eben nicht in jedem Zweikampf dann entweder Balleroberung oder Foulspiel geht, wo man manchmal in der letzten Saison das Gefühl hatte, um es etwas übertrieben auszudrücken. Aber es fehlen natürlich an der einen oder anderen Stelle Spieler, es sind auch manche verletzt. Wie gesagt, Jedwai ist eigentlich ein großes Talent, den ich eigentlich sehr, sehr gern sehe. Und ich denke, der hat auch noch eine große Zukunft bei Bayer Leverkusen vor sich, nur jetzt schon länger verletzt. Ömer Toprak ist zum Beispiel einer, der letzten Saison aufgrund seiner individuellen Klasse auch viele Sachen ausgebügelt hat. Damit müssen Tar und Papadopoulos zum Beispiel klarkommen, dass eben die Innenverteidiger oftmals etwas auf sich gestellt sind, in einzelnen Situationen dann 1-gegen-1-Duelle lösen müssen. Toprak kann das, Tar und Papadopoulos können das potenziell auch, aber müssen natürlich nicht noch daran gewöhnen, weil es einfach ein Leverkusen spielt was anderes als die meisten anderen Mannschaften. Das sind Innenverteidiger zum Beispiel eben oftmals dann bei einer Kontersituation mal auf sich allein gestellt. Das könnte ein Problem werden. Und im zentralen Mittelfeld, man hat mit Charles Aranguiz eigentlich also dem chilenischen Achter-Sechser, hat man eigentlich einen absoluten Stil gelandet auf dem Transfermarkt, nur der ist keine Woche da und hat schon einen Achillessehnenriss, also wird jetzt wahrscheinlich die Saison gar nicht mehr spielen. Da sieht's auch sehr dünn aus im zentralen Mittelfeld, weil man da eigentlich nur Bender und Kramer hat und als Ersatzmann Ramalho. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt so dicke und das zieht sich eben dann etwas durch, gerade eben im Defensivbereich bei Bayer Leverkusen.
Wenn du über die Innenverteidiger schon gesprochen hast, schnappen wir uns vielleicht nochmal dieses 1:0, das die Bayern erzielt haben. Also nochmal für die, die es nicht gesehen haben, wahrscheinlich haben es alle gesehen, aber weiter Ball von Xabi Alonso raus auf Douglas Costa, der geht mit einem Kontakt vor Bayern, Hilbert und dann Flanke rein in die Mitte auf Müller. Was ist da in der Absicherung vom Pressing falsch gelaufen oder war das einfach individuell so stark gespielt von vor allem Xabi Alonso und dann Douglas Costa?
War die Frage an mich, ja.
Ich lasse dir erstmal den Vortritt. Wenn du magst.
Ein typisches Leverkusen-Problem in dem Fall wieder, man hat ja vorher den Ball gewonnen, hat ihn dann an der linken Außenbahn und verliert ihn dann wieder durch starkes Gegenpressing der Bayern. Die Folgereaktion von Leverkusen ist dann mit sehr vielen Leuten, eben vor allem mit dem Mittelfeld, mit dem Angriff, dann mit diesen 6 Mann eigentlich, plus vielleicht Außenverteidiger, der dann in der Nähe des Balles ist, dann eben zum Ball hinzurücken. Eben nicht sich zurückzuziehen, sondern zum Ball hinzurücken. Bayern spielt das aber ganz clever, spielt zurück und hat dann eben diese offene linke Seite eigentlich, wo natürlich Hilbert einen absoluten Nachteil gegen Costa hat, der in dem Moment auch eine sehr, sehr gute Ballannahme macht, indem man den Ball eben schon so leicht nach innen spielt und dann seine Geschwindigkeit ausnutzt. Nur auch hier in dem Punkt natürlich Bayer, Leverkusen versucht sofort nach dem Ballverlust von Bayern, nach dem eigenen Ballverlust, nach dem Ballgewinn von Bayern eben wieder auch selbst ins Gegenpressing zu gehen, eben nicht sich irgendwie in eine kompakte Stellung zurückfallen zu lassen. Das ist eine Strategie, die kann aufgehen gegen viele Mannschaften, aber wenn es natürlich wie bei Bayern jetzt eben relativ clever ausgespielt wird, dann eben durch einen Rückpass und dann durch einen neuen Spielaufbau und durch einen sehr, sehr präzisen Diagonalball, dann kommt das System Leverkusen eben an die Grenzen, weil es ist eigentlich darauf ausgelegt, volles Risiko zu gehen. Entweder Ball gewinnen oder man wird theoretisch ausgekontert.
Wenn jemand die Möglichkeit hat, sich das Tor nochmal anzugucken, dann sollte er mal darauf achten, wie kurz nach dem Ballgewinn von Bayern Alonso sich schon die Ecke zu Costa hin ausschaut. Also er hat schon, bevor er den eigentlichen Pass dann bekommt, schon ausgespäht, dass jetzt eigentlich der beste, perfekte Ball jetzt dieser Diagonalpass wäre. Und ja, Costa ist im Moment einfach in ziemlich guter Form, gut eingeschlagen und hat natürlich auch den Vorteil, dass er trotz Foulversuchs, also Hilbert hat ja noch versucht, dann auch noch mit dem taktischen Foul zu lösen. Also den Vorwurf kann man ihn ja an der Stelle ja gar nicht machen. Er hing ja wirklich dran an der Schulter, aber Costa ist einfach nicht umgefallen. Dann ist es einfach eine sehr, sehr gute Tormöglichkeit und ja, war einfach perfekt herausgespielt. Die Stärken im Spielaufbau, die eigenen Stärken, die langen Bälle gut eingesetzt und gleichzeitig die, ja, wie Konstantin es schon beschrieben hat, die Schwächen von Leverkusen an der Stelle perfekt ausgenutzt.
3:0-Sieg für die Bayern im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Läuft Tabellenplatz 2. Läuft nicht so sehr bei Borussia Mönchengladbach bis jetzt in dieser Saison. Am Wochenende ein 1:2 bei Werder Bremen und das war die dritte Niederlage im dritten Spiel. 0 Punkte, 2:8 Tore. Eine der Überraschungsmannschaften der Vorsaison, also dass sie hier so gut abschneiden, haben wahrscheinlich die wenigsten gedacht. Und jetzt sind sie Letzter und kommen nicht so richtig in Tritt. Konstantin, gibt ein paar Punkte, die das erklären können. Verletzungen in der Innenverteidigung, Umstellungen im zentralen Mittelfeld, möglicherweise auch vielleicht ein bisschen Pech. Was siehst du als Hauptgrund für die Gladbacher Krise momentan? Krise sagen wir nicht, für den schlechten Start.
Wie eigentlich vor 3 Jahren auch bei Gladbach, als jemand, glaube ich, irgendwie 7 sieglose Spiele hatte dann in den ersten 8 Spieltagen. Der Verlust von 2 Schlüsselspielern, die Favre kompensieren muss. eben in diesem Fall, also heute dann Christoph Kramer im zentralen Mittelfeld und Max Kruse im Angriff. Und Favre fällt es aufgrund seiner taktischen Ausrichtung auch noch schwerer, solche Spieler zu ersetzen, weil sein 4-4-2 ist wirklich, das ist Detailarbeit bis ins allerletzte. Da ist jede Bewegung ist so abgestimmt oder zumindest so geplant und abgestimmt, dass das einfach, da muss alles ineinander greifen. Und gerade defensiv auch, die Kettenmechanismen, da muss alles ineinander greifen und da darf keiner falsch rausrücken, was eben Gladbach jetzt in den Anfangsspielen teilweise gemacht hat, gerade die beiden Sechser, wir hatten da ja schon mal in einer anderen Ausgabe darüber gesprochen, bei der Niederlage gegen Dortmund, bei der hohen eben Stindl und Xhaka, die da eben noch keine gute Abstimmung haben und eigentlich auch nicht so richtig zueinander passen, weil eben der Kramer fehlt als absichernder Part für Xhaka, wenn der vielleicht einen Fehler macht. Das sind Probleme, da hat Favre jetzt eben auch große Schwierigkeiten oder wird Schwierigkeiten haben, jetzt in der Kürze der Zeit das alles so zu beheben. Sein System lebt einfach von dieser ganz großen Präzision und Disziplin und das ist eben schwierig, wenn man dann neue Spieler einbauen muss, eben im Fall von Stindl und im Fall auch, Trimmic war ja eigentlich der Kruse-Ersatz, der ist ja jetzt eigentlich auch schon wieder eher Bankspieler, da muss er also auch eine neue Lösung finden im Angriff und wenn natürlich dann noch Verletzungen hinzukommen und Spieler ausfallen in der Innenverteidigung oder er da teilweise immer wieder umbauen muss, das macht es natürlich dann nicht einfacher und die Erwartungshaltung in Gladbach ist natürlich auch nochmal zusätzlich gestiegen durch die Champions-League-Teilnahme jetzt. Favre hat ja quasi selber den Erfolgsdruck geschaffen, also weiß nicht, vor ein paar Jahren wäre so ein Fehlstart wäre da noch nicht der Untergang gewesen, aber jetzt natürlich wird in Gladbach schon darüber nachgedacht, was jetzt passiert eigentlich, weil man ja schon den Anschluss an ganz oben verliert, aber das war wahrscheinlich sogar in gewisser Weise etwas abzusehen, weil es doch an die Situation von vor 3 Jahren eigentlich erinnert, als ja auch Gladbach wichtige Spieler damals abgeben musste, nach einer grandiosen Saison vorher. Und jetzt wird Favre wieder Zeit brauchen. Damals ist man dann Achter geworden in der Bundesliga. Es kann sein, dass wieder so eine Saison folgt jetzt.
Hat dir die Doppel-6 mit Nordwald besser gefallen jetzt? Glaubst du, dass er so ähnlicher, also Kramer ähnlicher ist als Stindl und besser funktioniert auf der Position neben Xhaka?
Er ist Kramer vom defensiven Aspekt her ähnlicher, weil es auch eher ein absichernderer Spieler ist. Bei Stindl und Xhaka war ja das Problem, dass eigentlich beide immer versuchen herauszurücken, wenn es gegen den Ball geht eben und dadurch eigentlich beide Lücken reißen quasi und sich nicht gegenseitig absichern, beziehungsweise Stindl dann Xhaka zum Beispiel absichert. In dem Punkt ist Nordfight schon ähnlicher zu vergleichen mit Kramer. Allerdings spielerisch ist er doch recht limitiert und das hilft natürlich dann im offensiven Umschalten nicht unbedingt, wenn du dann einen Sechser hast, der da quasi so ein bisschen rausgelassen werden muss aus der Zirkulation. Ist jetzt nicht ganz so extrem, aber Nordfight bringt da nicht ganz so viel ein wie eben in der letzten Saison Kramer, der ja auch im offensiven Umschalten schon sehr stark ist.
Christopher, kommt alles so ein bisschen zusammen momentan bei Borussia Mönchengladbach. Natürlich auch nicht die allerleichteste Champions-League-Gruppe jetzt erwischt. Wobei man da wieder sagen kann, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn es da nicht so lange dauert in der Champions League. Aber ja, die Innenverteidigung hatten wir schon mal am ersten Spieltag, glaube ich. Da haben Christensen und Schulz nebeneinander gespielt. Jetzt Brauers neben Schulz. Brauers aber auch derjenige, der am nächsten an Westergaard war, ist der das 2-1 köpft nach einer Ecke. Borussia Mönchengladbach in der kompletten Vorsaison ohne Gegentor nach Eckball. Dann eben die Doppel-6, haben wir auch schon angesprochen. Also ein paar Transfers spielen eine Rolle, ein paar Verletzungen und irgendwie kommt man so in Strudel rein.
Ich finde auch, die Offensivreihe funktioniert zurzeit einfach nicht so. Also es fällt Gladbach wirklich extrem schwer, sich eigene Torchancen zu erspielen. Das hapert irgendwie so eigentlich in allen Bereichen, also sowohl der Spielerfall vom ersten ins zweite Drittel und dann nochmal viel krasser eigentlich vom zweiten ins Angriffsdrittel. Ja, das sieht alles immer so ein bisschen mühselig aus und also sehr, sehr viel gewollt, aber dann stimmt die Abstimmung unter den neuen Spielern nicht so richtig. Also Stindl ist überhaupt noch nicht wirklich gut eingebunden. Also haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es den Versuch gab, ihn auf der Doppel-6 zu integrieren, das hat überhaupt nicht geklappt. Gestern in der Offensive Rolle, gut, der hat dann das Tor geschossen, aber da ist mir jetzt auch ziemlich nicht positiv in Erinnerung gefallen oder positiv aufgefallen. Zeitgleich kommen noch so leichte Formkrisen, ist natürlich jetzt immer so ein bisschen ein blödes Wort, aber Hermann und Raphael, die kommen zurzeit auch nicht so an die Leistung der Rückrunde heran und dann ist es jetzt einfach schon ein Konglomerat an Problemen, die sich ergeben und dann verlierst du einfach auch mal so die ersten 2-3 Spiele. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass das System von Favre vielleicht auch ein Stück weit entschlüsselt worden ist. Also gegen, also Skripnik hat es dann, glaube ich, ganz, ganz gut verstanden, Gladbach den Ball zu lassen und dann selbst über Kontersituationen, ja, sich, oder Werder sich dann Torchancen herausspielen zu lassen. Und das war eigentlich so ein typisches Gladbacher Phänomen, ja, gibt den Gegner erstmal den Ball und wir machen dann über das schnelle Umschaltspiel unsere, oder spielen die eigenen Angriffe aus. Und das hat mir eigentlich in allen drei Spielen bisher, also in allen drei Spielen, die sie jetzt bisher hatten, hat mir das so ein bisschen gefehlt. Dieses gute Umschaltspiel, was eigentlich Gladbach ausgezeichnet hat. Die Schnelligkeit der Flügelpositionen konnten sie irgendwie überhaupt noch gar nicht ins Spiel einbringen. Und dann wird es dann einfach auch schwer.
Konstantin, hättest du noch ganz gerne einen anderen Transfer gesehen? Wenn ja, in welchem Mannschaftsteil? Ich habe mir in der Vorsaison immer gedacht, oh, wenn Stranzl mal ausfällt, dann wird es auf der Innenverteidigerposition schon für das Niveau, was sie gespielt haben, eng. Jetzt fallen Stranzl und Dominguez aus und sie können es in der Innenverteidigung nicht kompensieren. Kramer haben sie verloren. Da Stindl nachverpflichtet oder Stindl verpflichtet. Kruse haben sie verloren. Also in jedem Mannschaftsteil momentan angeschlagen. Wo hätten sie noch mehr aufrüsten müssen?
Sie haben es ja eigentlich schon versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also es ist eben schwierig, einen Kramer zu ersetzen, wenn man Borussia Mönchengladbach ist, wenn man eben die Finanzen von Borussia Mönchengladbach hat und wenn man auch, sagen wir jetzt, noch nicht so integriert ist oder noch nicht so etabliert ist, einfach ganz oben in der Bundesliga, sondern eben schon jetzt in den letzten Jahren erst das aufgebaut hat, ist es eben da schwierig, jemand Besseres als dann zum Beispiel Lars Stindl zu verpflichten. Der Trimmitsch-Transfer war natürlich so ein bisschen halbgar gewesen, weil man irgendwie versucht hat, auch so einen spielerischen Stürmer einfach zu finden, wie es Kruse einer war. Aber auch da, also ich sag mal, Memedi wäre vielleicht jemand gewesen, der, glaube ich, auch mit Gladbach in Verbindung gebracht wurde. Das wäre vielleicht noch eine etwas bessere Lösung gewesen, würde jetzt aber auch nicht den absoluten Durchbruch bringen aktuell. Dafür fehlt dann doch zu viel. Im zentralen Mittelfeld hat man noch mit Dahoud einen in der Hinterhand, wo ich seit 2 Jahren eigentlich darauf hoffe, dass der mehr Einsätze bekommt und langsam vielleicht auch in Richtung Startelf dann irgendwie integriert wird.
19 das könnt, oder 20. Gell,
mit, genau, 20, ja, aber der ist eben hochtalentiert, ja, und ja, einer, der wirklich so ein moderner Sechser, sehr, sehr stark am Ball, aber auch einer, der sehr intelligent einfach ist und weiß, welche Räume er besetzen muss. Also so ein bisschen das vielleicht auch, was aktuell Xhaka eben wieder mal offenbart, dass er das nicht so gut kann, ohne dass ich jetzt Xhaka zu sehr kritisieren möchte, weil er natürlich auch doch seine Stärken hat einfach am Ball. Aber vielleicht kann man da gut einbauen. Ansonsten, mir fallen persönlich auch jetzt nicht unbedingt, jetzt wenn ich nur mal durch die Bundesliga schaue und die Transfers, die so getätigt wurden, fallen mir jetzt auch nicht unbedingt die Namen auf, die Gladbach hätte verpflichten können, eben mit den Möglichkeiten, die sie auch einfach haben. Sicherlich gibt es manchmal noch so einen, wie jetzt eben Aranguiz auf Leverkusener Seite, auch wenn der jetzt verletzt ist, aber es gibt manchmal noch so einen Transfer, den man vielleicht irgendwo tätigen kann, wo man aus dem Ausland oder sogar von einem anderen Kontinent jemand holt, der sich aber schon bewiesen hat zum Beispiel. Aber für Gladbach war es doch relativ schwer und ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel der Lars Stindl-Transfer, der wurde trotzdem auch von vieler Seite dann sehr gelobt, weil es ja trotzdem irgendwie klug erschien. Jemand in ein finanzielles Paket, was trotz allem noch vergleichsweise klein ist und jetzt kein Wahnsinnstransfer ist, rein vom finanziellen Aspekt, aber trotzdem einer, der schon bewiesen hat bei Hannover über Jahre hinweg, dass er der Bundesliga ein Topspieler ist, der auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Also ist es nicht so, dass Stindl jetzt zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, jetzt einer ist, der jetzt untergehen wird bei Gladbach. Ich denke, dass der schon auch noch seine Rolle finden wird.
Ist auch damals ja so gefeiert worden, der Transfer, weil er halt in der Phase überragend in Form war.
Auch das,
aber ja. Also ich habe damals auch nicht so weit gedacht, ist das jetzt eigentlich einer der, oder wo wird er dann überhaupt spielen und wird das funktionieren, sondern da schaut man, glaube ich, in erster Linie erstmal drauf, oh, guter Spieler, ja, guter Transfer.
Aber damals, als Gladbach schon mal diese Probleme hatte, eben Leute wie Neustädter oder Reus zu ersetzen, und man eben damals zum Beispiel einen Granit Xhaka, einen sehr, sehr jungen Granit Xhaka verpflichtet hat, hat es auch anfangs nicht funktioniert, aber hat sich ja trotzdem dann in den letzten 2 Jahren auch etabliert bei Gladbach und gerade in der letzten Saison ja von vieler Seite gefeiert worden. Ich konnte es nicht immer ganz nachvollziehen, aber er hat natürlich schon auch seine Stärken mittlerweile einbringen können ins Gladbacher Spiel. Es dauert eben. Das Problem ist jetzt bei Gladbach, sie sitzt jetzt etwas zwischen den Stühlen. Können sie eine Saison verkraften, wo sie vielleicht nur allerhöchstens Europa-League-Plätze erreichen oder vielleicht sogar noch tiefer in der Tabelle fallen, um dann in der nächsten Saison wieder nach oben zu kommen? Haben Sie das Vertrauen in Favre, dass er sein System wieder aufbauen kann oder wieder so stark machen kann, so stabil etablieren kann, dass man auch mit Gladbach wieder rechnen muss dann? Oder wird man jetzt nervös bei Gladbach, weil einfach die letzten Saisons doch so gut liefen und man jetzt ja auch Champions League Teilnehmer ist und da vielleicht der Champions League auch dann nicht unbedingt dieses Spiel erfolgreich gestalten wird, um es mal nett auszudrücken? Das ist jetzt so eine Sache. Also da ist Gladbach in meinen Augen jetzt so ein bisschen am Scheideweg.
Dauert alles ein bisschen länger. Ist ja eigentlich auch in Ordnung. Also vor ein paar Jahren hat Gladbach, glaube ich, als Saisonziel einstelligen Tabellenplatz ausgegeben und das ist halt jetzt ein bisschen schneller gegangen, dass es wirklich in die Bundesligaspitze hochgegangen ist und jetzt läuft es halt momentan nicht ganz so gut. Klar, die Rückrunde der vergangenen Saison war halt einfach überragend und dass da dann die Erwartungen noch höher sind, ist irgendwie auch logisch. Wenn wir schon bei Transfers sind, die passiert sind oder nicht passiert sind, dann können wir, glaube ich, doch auch nochmal ganz kurz auf dieses Ende der Transferperiode blicken. Ich würde es so machen, dass wir einfach uns oder dass ihr euch jeweils einen Transfer rausgreift, den ihr besonders gut findet und vielleicht noch einen Abgang dazu, der dem abgebenden Verein am meisten wehtut oder besonders wehtut. Christopher.
Ja, dann fange ich mal an. Ich sage jetzt einfach mal aus Bayern-Fansicht Kingsley Coman als der Überraschungstransfer, der mich einerseits freut, weil es, glaube ich, ein sehr, sehr talentierter Spieler ist, U19, französischer Nationalspieler, unglaublich explosiv, kann auf vielen Offensivpositionen spielen, ist Allrounder, ist zwar nur 1,79 groß, aber dafür sehr, sehr kopfballstark, bringt unglaublich viel Dynamik mit, ist ein dribbelstarker Spieler, glaube ich, passt sehr, sehr gut rein. Andererseits zeigt das auch so ein bisschen, dass die Zeit von Franck Ribéry vielleicht doch ein bisschen schneller zu Ende geht, als es sich vielleicht viele vorstellen können, weil ohne genaue Diagnose oder beziehungsweise ohne Perspektive, dass der Ribéry jetzt relativ schnell wieder fit geworden wäre, hätte es den Transfer wahrscheinlich nicht gegeben. Deswegen, ist es so ein bisschen so ein Transfer mit lachenden und weinendem Auge.
Und die Gegenseite?
Die Gegenseite...
Muss jetzt auch nicht aus Bayern-Sicht sein.
Also. Ja, jetzt wollte ich Konstantin jetzt nicht schon vorgreifen.
Na gut, dann Konstantin, du mit deinem Lieblingstransfer.
Also eigentlich hätte ich jetzt Aranguiz genommen, den Leverkusen-Transfer, aber der hat sich natürlich schwer verletzt, deshalb fällt er raus. Jetzt in den letzten Tagen hatte ich dann erwartet, dass Jarmolenko eigentlich vielleicht mein Lieblingstransfer dieses Sommers wird. Also der bei Borussia Dortmund ja sehr im großen Gespräch war und auch Dortmund zwei Angebote geliefert hat. Es hat nicht geklappt. Also fällt der auch raus. Jetzt ist bei mir so ein bisschen die Entscheidung zwischen Vidal und Julian Weigel. Ich würde mal mit Julian Weigel gehen, weil natürlich ist nur ein Talent aus der zweiten Liga, war jetzt auch kein großer Finanzakt für Dortmund, hat aber einen großen Impact einfach auf das Spiel aktuell, weil er eigentlich diese vakante Sechserposition besetzt, die normalerweise Nuri Sahin begleiten würde, weil Sven Bender eben doch nicht ganz so spielstark ist, um das eigentlich so auszuführen, wie es aktuell Weigel macht. Er kam etwas aus dem Nichts, wenn man so möchte. Klar, man kennt ihn aus der zweiten Liga als großes Löwentalent von 1860 München, aber da hat er jetzt nicht irgendwie jetzt so brilliert, dass er jetzt der absolut überragende Spieler war, sondern man musste schon genau hinschauen, um seine Stärken einfach zu erkennen. Die bringt er jetzt beim Dortmunder Spiel ein und deshalb ist es schon eigentlich ein großartiger Transfer. Man hat ja Dortmund so in den Klopp-Jahren manchmal dafür gelobt, dass sie immer mal so einen Transfer aus dem Nichts machen können. Das hat eigentlich dann in den letzten Jahren nicht mehr so oft funktioniert oder eigentlich fast nie, aber Julian Weigel könnte sich dann vielleicht so einreihen in die Kategorie Kagawa, Lewandowski, weil die Geschichten natürlich, die Hintergrundgeschichten zu allen Spielern da anders sind, aber ich denke, Weigel kann sich etablieren. Selbst wenn Sahin wieder fit wird, wird Sahin dann auch schwer haben, an Weigel wieder vorbeizukommen.
Und welcher Verein hat die größten Schmerzen am Montag um 18 Uhr verspürt, weil er eben einen Spieler abgegeben hat, der schon wehtut? Christopher.
Ah, ich habe zwei auf der Liste. Ich tue mich jetzt extrem schwer, deswegen sage ich einfach beide. Also einerseits aus Schalke-Sicht Julian Draxler. Ich glaube, man hat gegen Wolfsburg schon erheblich gesehen, wie schwer sich Schalke 04 aktuell tut, das eigene Offensivspiel zu beleben und anzukurbeln. Und da fällt mir Draxler eigentlich als ein Spieler auf, der, ich möchte nicht sagen, das größte Potenzial mit in der Bundesliga hat, aber auf jeden Fall, in den Top 5 eigentlich ist so der Spieler, die so Kategorie U23, U21 noch sind, von dem eigentlich fast so ein bisschen götzemäßig einfach unheimlich viele Erwartungen dranhängen, die er jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht bestätigen konnte. Und einerseits verstehe ich natürlich, dass Schalke jetzt dann lieber kurzsichtig denkt und dann lieber das Geld, also sich auf das Geld festlegt. Andererseits, kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum nicht einfach noch weiter auf seine Zukunft gewettet wird und nicht einfach noch ein Jahr Zeit bekommt. Das ist der eine. Und der andere Transfer, den ich nicht ganz verstehe, ist, wie Wolfsburg Perisic hat gehen lassen. Könnte er jetzt ja meinen, dass das vielleicht sogar De Bruyne ist, weil er einfach die meisten Assists gegeben hatte oder meisten Scorerpunkte gesammelt hat in der letzten Saison. Aber ich glaube, auch Perisic hat einen großen Anteil daran und wäre jetzt vielleicht sogar noch in eine größere Verantwortungsrolle reingesprungen oder hätte auch mehr Verantwortung bekommen können. Und deswegen ist es nicht so ganz nachvollziehbar für mich, warum Wolfsburg ihn hat gehen lassen, gerade in Bezug auf De Bruyne Verkauf, der also wahrscheinlich wirtschaftlicher sehr sinnvoll ist, aber jetzt hat Wolfsburg dann schon offensiv sehr, sehr viel Qualität verloren.
Konstantin?
Ich wollte eigentlich auch mit Draxler gehen, bin jetzt kein absoluter Fan von ihm, auch als Spieler direkt, aber dass man da nicht mehr reagiert hat und jetzt eigentlich auf den Außenbahnen, ich weiß nicht, Choupo-Moting hat man noch, man hat Sané, man hat ein Sidney Sam, der irgendwie chronisch verletzt ist, und man hat Max Meyer, der eigentlich kein Flügelspieler ist. Also das ist schon, und noch so halbgare Lösungen wie eben Goretzka oder Højbjerg, die man auf Außen einsetzen könnte, beziehungsweise auch im offensiven Mittelfeld. Also das muss man nicht verstehen, was Schalke da fabriziert hat, ohne jetzt wieder ins Schalke-Bashing übergehen zu wollen. Das soll jetzt irgendwie kein Running Gag werden bei uns. Ein anderer Transfer, der einfach wehtut, ist natürlich, wie schon angesprochen, Christoph Kramer bei Borussia Mönchengladbach. Man konnte es nicht verhindern, er war nur Leihspieler gewesen von Leverkusen, ist zurückgekehrt zu seinem Heimatverein oder zu seinem Stammverein, besser gesagt, und ist nicht so richtig zu ersetzen, weil es einfach von diesen Spielertypen relativ wenige gibt, die man nicht bezahlen kann oder sich nicht leisten kann. Andere Vereine hätten das vielleicht gekonnt mit mehr Geld und mehr Prestige im aktuellen Fußball, vielleicht Bayern München hätte ihn ersetzen können, aber eben für Gladbach ist es sehr, sehr schwierig und deshalb tut er auch weh.
Gut. Haben wir einen Haken hinter den Deadline Day gemacht. Aber wir werden natürlich auch in den nächsten Wochen dann auch verfolgen, wie eben die Neuzugänge einschlagen und wie weh die Abgänge den Mannschaften tun. Ihr hört den Vorcheck am Montag immer zur Bundesliga mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramzi und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Ich bin auf Twitter unter @fetzi6 zu finden. Alle Episoden des Vorchecks gibt es auf www.checkpot.fm und natürlich über die entsprechenden Podcast-Apps. Wenn es da also in den nächsten Tagen Probleme gibt, gebt mir bitte Bescheid über Twitter. Kann sein, dass ich da irgendwie einen Murks gebaut habe, aber wir kriegen das wieder hin. Hier nochmal die gesammelten Ergebnisse des dritten Spieltags. Bayern München gegen Bayer Leverkusen 3-0, wir haben drüber gesprochen. Thomas Müller Doppelpack, viertes und fünftes Saisontor und dann noch Robben per Elfmeter. Diese Dreierkette bleibt unter dem Strich als neuester heißer Scheiß stehen bei dieser Partie. Borussia Dortmund, Hertha BSC 3-1, der Tabellenführer Dortmund durch Tore von Hummels, durch Aubameyang und durch Ramos. Sehr starke Leistung, wie ich finde, von Kagawa, der eigentlich an allen entscheidenden Situationen irgendwie beteiligt war. Achter Pflichtspielsieg für den BVB in dieser Saison. Vereinsrekord aus den Jahren 1976 und 2012 eingestellt, also 8 von Saisonbeginn weg. Wolfsburg, Schalke 3-0, Dost, Ricardo Rodriguez und Klose die Torschützen. Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach 2-1. Haben wir auch angesprochen. Johansson mit seinem ersten Bundesligator, Stindl mit dem Ausgleich und Westergaard mit dem 2-1. Mainz-Hannover 3-0, Doppelpack von Muto und dann noch Mali mit dem dritten Treffer. Stuttgart-Frankfurt 1-4, Eigentor Hlušek, dann Didavi mit dem Ausgleich, Kastanjos, Seferovic und nochmal Kastanjos für die Eintracht. Und dann haben wir noch Darmstadt 98 gegen Hoffenheim 0-0. Fand ich sehr interessant, dass Gisdol Darmstadt mit Atletico Madrid verglichen hat. Fast die gleiche Qualität, würde ich sagen. Augsburg-Ingolstadt 0-1. Tor durch Lecky. Und Köln gegen den HSV 2-1. Was wollt ihr zu diesen Spielen noch loswerden? Christopher?
Ich will auf jeden Fall loswerden, dass mich Peter Stöger so ein bisschen enttäuscht hat mit der Taktik von Köln. Und zwar hatten wir in der letzten Woche ja darüber gesprochen, dass wir es prinzipiell gut finden, wenn Köln sich ein bisschen weiterentwickelt, weg von diesem, ja, relativ stumpfen 4-4-2, was relativ passiv ausgeführt wird, hin auch zu einer ein bisschen offensiveren Aufstellung. Und ja, Stöger hatte jetzt so ein bisschen die Wahl im Heimspiel gegen Hamburg, eher auf die Taktik vom ersten Spieltag, die ein bisschen offensiver war, zurückzugreifen, oder auf die Taktik aus dem Wolfsburg-Spiel. Er hat sich dann für die Taktik aus dem Wolfsburg-Spiel entschieden, was sich überhaupt gar nicht bezahlt gemacht hatte. Also die Köln hatte eigentlich bis zur 60., 65. keine Torchance, ist dann in Rückstand geraten und ist eigentlich, glaube ich, nur durch die Naivität von Hamburg wieder zurück ins Spiel geholt worden. Und da war ich dann so von Peter Stöger so ein bisschen enttäuscht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich noch notiert haben möchte.
Haben wir notiert. Konstantin.
Mir fällt wenig ein zu dem Spieltag. Also Darmstadt eigentlich. Ist wieder interessant. Wieder einen Punkt geholt. Was man ja nicht unbedingt erwartet hätte eigentlich, aber das ist schon eine Spielweise, auf die müssen sich die Bundesligisten erst einstellen. Und ich rede nicht nur vom Taktischen, ich rede auch von allem anderen, was dazu gehört. Die kennen alle Tricks. Und zwar alle. Die kennen die ganzen,
also doch
die kennen die ganzen Tricks, die schon in den 50er, 60er und irgendwo beim Derby zwischen Essen und Bochum ausgepackt wurden.
Doch Atletico Madrid.
Ja, wobei Schuster und Simeone würde ich nicht miteinander vergleichen, glaube ich.
Du meinst jetzt,
aber das ist, also Darmstadt, die versuchen wirklich auf diese Art und Weise wahrscheinlich jetzt ihre, ich weiß nicht, was man am Ende braucht, um den Nichtabstieg zu schaffen. Man braucht ja keine
34 Unentschieden reichen.
Wahrscheinlich. Und man versucht es auf die Art und Weise. Und das ist natürlich schon interessant. Sie haben auch so ein bisschen diesen Bonus. Also die können sich auch eine Schwalbe mehr erlauben als die anderen Mannschaften, um mal so zu sagen. Die können sich auch ein Hinfallen und Liegenbleiben mehr erlauben als die anderen Teams, einfach aufgrund des qualitativen Niveaus, das der Kader hat. Aber wie gesagt, das ist eigentlich interessant, das gallische Dorf der Bundesliga. Und ansonsten waren an diesem Spieltag in meinen Augen jetzt nicht derart irgendwie viele überraschende Ergebnisse dabei. Und es war auch, was man schon auch angesprochen hat, ja zuletzt, das Niveau ist bisher in dieser Bundesliga-Saison wirklich noch nicht so sehr hoch. Da gibt es viele Spiele, die wo beide Mannschaften eigentlich sich doch relativ bieder präsentieren. Und das macht mir jetzt noch nicht Sorgen, aber ich hoffe, dass sich das dann jetzt im Herbst dann doch etwas zum Positiven entwickelt, weil eigentlich die Bundesliga ja in den letzten Jahren dadurch brilliert hat. Nicht durch große Stars und Namen, nicht durch 70 Millionen Transfers, sondern eben eher dadurch, dass man taktisch und spielerisch und einfach vom Konzeptfußball her vielleicht zu der Premier League zum Beispiel überlegen war, aber aktuell sieht das noch nicht so ansprechend aus einfach.
Obwohl Borussia Dortmund ist natürlich dann ein Gegenargument zu der These, aber halt Gegenbeispiel zu der These, aber eins der wenigen.
Ist ein Top-Team, ich messe es dann doch lieber am Durchschnitt irgendwo. Also was machen eben die durchschnittlichen Teams einfach? Und da ist es bisher noch nicht ganz so stark eigentlich. Aber wie gesagt, da muss man noch ein bisschen abwarten und mal noch den Herbst kommen lassen. Ich hoffe, dass sich das noch verbessert, aber jetzt die ersten drei Spieltage, das war jetzt wirklich noch nicht so High-End.
Muss ich Konstantin zustimmen? Vielleicht noch ein Einwurf, der mir auch noch ein bisschen Sorgen bereitet, ist, glaube ich, Stuttgart. Da tut sich die Mannschaft schon extrem schwer mit der taktischen Vorstellung von Zorniger. Ich meine, in den ersten beiden Spielen hätte es vielleicht auch anders ausgehen können, dass man irgendwie noch so ein bisschen an der eigenen Naivität gescheitert. Gegen Frankfurt war man jetzt auch schon spielerisch deutlich unterlegen und das in einem Heimspiel, das stimmt dann schon ein bisschen, ist ein bisschen besorgniserregend. Also das sollten wir auf jeden Fall mal in den nächsten ein, zwei Wochen im Auge behalten.
10 Gegentore in den ersten drei Spielen. Konstantin, war das dein Artikel? Mangelnde Pressing-Absicherung bei Stuttgart als großes Problem?
Nicht, dass das hatte ich heute in der Spieltagskolumne gehabt, ja.
Genau.
Das ist Fokus ein Problem, was Zorniger auch schon bei RB Leipzig hatte, wo er Trainer war vorher und dann ja dort entlassen wurde. Er versucht sehr auf aggressives Angriffspressing zu setzen, auf diese ganzen Elemente oder auch im Mittelfeld dann eben immer Zugriff herzustellen, herausrückende Bewegungen und nichts extremer als bei Leverkusen, wo es einfach viel besser abgestimmt ist, wird eben dann oft der Raum zur Abwehrkette hin irgendwo entblößt und da können dann auch konterstarke Mannschaften, die einfach auch schnelle Akteure haben, dann doch hineinstoßen und dann Tore erzielen. Stuttgart hat jetzt auch nicht so die individuell starke Abwehrkette, die dann vielleicht noch viel ausbügeln kann, sondern die spielen mit Losek zum Beispiel als Innenverteidiger. Das ist nicht unbedingt, spricht nicht unbedingt dafür, dass jetzt da absolute Abwehrgaranten dabei sind, die jetzt viel verhindern könnten. Und da hat Stuttgart schon Probleme, aber das war wahrscheinlich auch etwas abzusehen, weil, also erinnert mich doch in vielen Facetten an das, was auch Zorniger bei RB Leipzig spielen lassen hat. Und da hat er ja noch eine individuell viel stärkere Mannschaft im Vergleich zur Rest der Liga. Stuttgart muss damit weniger auskommen im Vergleich. Und das kann sich auch ganz schnell dann ins Negative jetzt entwickeln bei Stuttgart, glaube ich.
Dann sind wir schon bei unseren wöchentlichen Rauschmeistern gelandet. Freut ihr euch? So wie ich.
Hey.
Scheinbar nicht.
Ja, es wird immer anspruchsvoller.
Na, wir sind ja noch in der Ideenfindungsphase, muss man dazu sagen. Also wir bleiben auf jeden Fall beim Unsung Hero des Spieltags. Das gefällt mir. Wenn es euch nicht gefällt, kann man nichts machen. Der bleibt. Der Unsung Hero des Spieltags. Konstantin.
Ich gehe dieses Mal mit Yannick Westergaard, Innenverteidiger von Werder Bremen.
Kopfball über die Linie geoxt.
Unter anderem auch so, relativ konstante Leistung oder sehr konstante Leistung eigentlich jetzt. Nicht nur in dieser Saison, auch in der letzten Saison. Gefällt mir doch relativ gut dafür, dass er 3 Meter groß ist und ja doch ein bisschen hüftsteif, was ja fast schon logisch erscheint, aber macht eigentlich einen sehr, sehr guten Job bei Werder Bremen.
Wisst ihr, seit wann ich den mag oder seit wann der mir das sympathisch ist? Seit damals Hoffenheim Relegation gespielt hat und irgendwie sich die ganze Republik gegen dieses Team verschworen hat, irgendwie, hatte ich den Eindruck. Und er dann danach gesagt hat, als sie drin geblieben sind, ja, er versteht, also war, glaube ich, eher so ein nettes, freundliches Interview. Er versteht das gar nicht, warum jetzt alle so gegen Hoffenheim sind. Und irgendwie hat er da mal so eine, aber wirklich sympathische, sympathische Gegenthese aufgestellt und seitdem mag ich den eigentlich auch ganz gern. Christopher.
Ich habe mich jetzt diesmal für David Alaba entschieden, der einfach aus dem Grunde mir positiv, extrem positiv aufgefallen ist, weil er einfach eine komplett neue Rolle spielen musste und das unter der Prämisse, dass das letzte Wochenende alles andere als gut war. Und ich glaube, da unterscheidet sich dann der sehr, sehr gute Spieler von einem Weltklasse-Spieler, wenn er es einfach auch schafft, solche Leistungen wie gegen Hoffenheim, als er da nach 9 Sekunden diesen katastrophalen Fehlpass gespielt hat, hinter sich zu lassen und dann einfach wieder in eine neue Rolle zu schlüpfen und dann ja so zu brillieren.
Ja, die Konstanz ist das Wichtigste. Muss man bloß mal Martin Harnik fragen. Weltklasse. Was ihn noch von der Weltklasse unterscheidet. Dass die Unsung Heroes des Spieltags, Christopher, nicht jede Woche dann ein Bayern-Spieler, bitte. Ja, also weil ja, die werden eigentlich schon besungen, die Bayern-Spieler. Also sollen die unbesungenen Helden sein. Aber ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung in dem Fall. Letzte Woche hattest du Götze, glaube ich.
Ja, letzte Woche hatte ich Götze. Ja, stimmt.
Ganz klarer Bayern-Bias zu.
Aber es hat sich dieses Wochenende und niemand so richtig aufgedrängt.
Okay. Na gut, Westergaard und Alaba. Dann sind wir beim zweiten Rauschmeißer und das ist jetzt nicht mehr der Spielzug des Spieltags, sondern wir nehmen jetzt einfach den Zungenschnalzer des Spieltags. Es kann natürlich auch ein Spielzug gewesen sein, ein besonders schöner. Aber es kann auch eine einzige Aktion einfach gewesen sein, eine möglichst schöne Parade oder ein Fallrückzieher oder irgendwas. Oder eine schöne Grätsche zum Beispiel. Oder eine Rettungsaktion. Also der Zungenschnalzer des Spieltags, das Erlebnis des Spieltags. Christopher.
Mir wurde zugetragen. Nein, Spaß beiseite. Kostas Hackentrick über Julian Brandt. Das war einer der wenigen Glanzlichter, ohne jetzt irgendwie ja in die Diskussion verfallen zu wollen, war das jetzt nötig oder nicht nötig, sondern...
Ja, aber das kann man schon noch ein bisschen diskutieren, finde ich.
Robben hat ja...
Bei welchem Spielstand war es nochmal? Bei 3-0, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, es stand schon 3-0, ja.
Ja, ich finde, da kann man auch einen sauren Doppelpass spielen oder irgendwie sowas.
Rausgespielt, ja. Bei dem hat ja wirklich dann auch alles funktioniert, also irgendwie in gewisser Weise verständlich, und das ist dann schön, irgendwie dann doch durch immer so eine Aktion zu sehen. Und wenn sie halt irgendwie nur alle 5 bis 10 Jahre in der Bundesliga vorkommt, dann ist es auch okay.
Der Purist in mir sträubt sich ein wenig. Ein wenig. Aber es war gut gemacht, kann man nichts sagen. JJ Okocha hat das Ding zum ersten Mal gebracht, glaube ich. Ich weiß noch, als Kinder musste, wenn man als Kind Fußball gespielt hat, musste man, also in unserem Alter, musste man den unbedingt können, den Trick. Also wenn du nicht konntest, dann warst du praktisch ein Versager. Diesen Lupfer zwischen den eigenen Beinen mit der Hacke über den eigenen Kopf und über den Gegner hinweg. J.J. Kotscher war das doch damals an der Eckfahne, oder? Also da habe ich das zum ersten Mal gesehen.
Ich erinnere mich nur, weil ich habe Libero gespielt und für mich war es dann immer, wenn so ein Trick kam, einfach dann stehen zu bleiben und den Gegner halt auflaufen zu lassen.
Ja, genau. Das war dann. So habe ich es auch gelöst. Konstantin, dein Erlebnis des Spieltags.
Aufgrund der kurzfristigen redaktionellen Änderungen, dass wir das jetzt ja so den Zungenschnalzer nennen, bleibe ich dann trotzdem lieber bei meiner Ausgangsidee und das wäre dann der Führungstreffer einfach von Bayern. Der hat so viele Elemente beinhaltet, die einfach zu einem guten Fußballspiel, zu einer guten Fußballmannschaft dazugehören. Erst Gegenpressing, dann intelligent verlagert, präziser Diagonalpass, krasse Ballannahme, super Dribbling, präzise Hereingabe, eiskalter Abschluss. Mir geht nicht.
Ist er auch ein Musterbeispiel für den Zungenschnalzer des Spieltags?
Ich weiß, du hättest jetzt lieber gehört, dass ich Luca Caldirola.
Nein, ich darf ja auch noch.
Rettungsaktion.
Ach so. Ich darf ja auch noch, wenn ich will. Luca Caldirola.
Was ist deine Idee jetzt?
Nein, das ist für mich einfach ein wenn jemand so auf der Linie rettet wie Luca Caldirola gegen Kurani.
War aber eigentlich der Zungenschnalzer nicht eher die Jubelaktion der Mitspieler?
Ja, genau, das kommt noch dazu.
Also, das war eigentlich für mich das Highlight
der Du hast recht, Aktion. Genau, dass du dann danach noch irgendwie, weiß ich, der Martinien noch, super Junge, ja Mann.
Also das ganze Stadion ja eigentlich auch wie beim Tor.
Genau, also ich finde, es hat nur noch gefehlt, dass sie Olelien spielen. Also ich finde, diese Aktion fasst den SV Darmstadt ganz gut zusammen. Und wir machen die irgendwie Spaß und deswegen finde ich das eigentlich, kann man das durchaus auch als Zungenschnalzer bezeichnen. Dann haben wir noch den Kopfschüttler des Wochenendes. Auch der bleibt euch erhalten. Konstantin.
Ich würde jetzt keinen einzelnen Kopfschüttler nehmen, sondern eher eine Tendenz, die an diesem Spieltag etwas aufgefallen ist. Und das sind solche Aktionen, die mir einfach nicht gefallen haben. Also entweder es waren Schwalben, oder so Schwalbenversuche oder so Versuche, Elfmeter eben zu schinden. Manchmal sind es ja keine direkten Schwalben, aber wo jemand doch sehr, sehr leicht fällt. Da gab es Baumjohann von Hertha. Ich glaube, Robben war keine Schwalbe. Ich glaube, der ist in den Rasen getreten, wobei da auch eine lange Diskussion darüber war. Darmstadt hat es versucht, sogar doppelt. Waren keine direkten Schwalben, aber Seiler und Struenge sind da schon sehr, sehr leicht zu Boden gegangen.
Fritz bei der ersten gelben von Chaka, war zwar nicht im 16er, aber war
auch nicht. Das wollte ich jetzt gerade noch dazu hinzufügen. Und dann eben auch, ich glaube, Fritz ist auch im Boden hängen geblieben, hat er zumindest danach dann gesagt. Aber auch da kriegt dann Chaka eine gelbe Karte. Und nach dem Spieltag schaue ich mir dann noch La Liga an, wenn es jetzt nicht dazu passt, und sehe dann noch eine Schwalbe von Antoine Griezmann von Atletico Madrid, der auch wirklich sehr, sehr plump versucht, dann noch einen Elfmeter zu schinden, obwohl ich eigentlich großer Atletico-Fan bin, hat das dann noch so dazu gepasst eigentlich und das ganze Wochenende abgerundet. Es gab da zu viele Faller einfach oder zu viele Aktionen, wo Spieler doch sehr, sehr leicht dann zu Boden gehen, wenn sie einmal im Strafraum sind. Im Mittelfeld dann nicht unbedingt, aber doch im Strafraum passiert das dann schon sehr häufig.
Christopher.
Jetzt hast du die eine Szene schon angesprochen von Clemens Fritz. Mein Kopfschüttler ist dann das Interview von ihm, der irgendwie gesagt hat, so sinngemäß, hätte mich der Schiri gefragt, dann hätte ich zugegeben, dass es nichts war. Und ja, das ist so gekünsteltes Fairplay, das ist irgendwie, ja, dann soll das lieber ganz bleiben lassen.
Also du hättest lieber gehört, dass er sagt, warum muss ich denn das entscheiden? Das entscheidet doch der Schiedsrichter.
Ja, oder
es ist schwierig. Ich fand das Interview halt auch, wir haben mir danach gedacht, wie willst du dich dann verhalten, wenn du das gefragt wirst? Also du hast ja offensichtlich da betrogen durch die Schwalbe und dann ziehst du es durch oder entschuldigst du dich oder sagst du, das nächste Mal gehe ich zum Schiedsrichter oder muss man überhaupt zum Schiedsrichter gehen oder muss man nur sagen, es war eine Schwalbe, wenn man gefragt wird? Ist halt alles nicht so einfach. Aber du willst einfach Konsistenz in der Aktion. Also du willst Konsistenz zwischen Aktion und Interview.
Nein, also so krass natürlich nicht. Also es ist schon irgendwie noch, ja. Also auch nicht, es ist schon irgendwie nett, dass er das jetzt noch so zwar zugibt, aber irgendwie, ja, wie es Konstantin jetzt auch schon angesprochen hat, da geht mir ein bisschen so dieser Sportsgeist verloren und ja. Danach dann sich noch so hinzustellen und es dann halt noch so ein bisschen so lapidar abzutun. Also ist das irgendwie, mir war das irgendwie zu läppsch, würde man bei uns sagen. Und deswegen ist mir das doch als Kopfschüttler in Erinnerung geblieben.
Wunderbar. Dann, glaube ich, haben wir den dritten Spieltag abgehakt. Danke euch dafür. Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter zu finden unter @cc_eckner. Danke dir.
Danke euch.
Und Christopher Ramm von mirsatron.de auf Twitter zu finden unter @ramc. Danke dir, Christopher.
Danke dir.
Ja, nochmal Hinweis auf die Seite checkpot.fm und meinen Twitter-Handle @fetzi6. Danke euch fürs Zuhören. Bis dahin und lasst euch ja mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.